Es ist schon spannend, in jung und vertraute Gesichter zu schauen. Ja, schön, dass ihr mich hier eingeladen habt und schauen wir mal, was wir gemeinsam hören. Ich habe für meine Predigt heute Morgen, eine Frage. Und zwar, Jesus war unterwegs und ein Mann stellt sich ihm in den Weg. Und diese Frage, die er stellt, könnte auch unsere Frage sein. Und mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute. Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Den Namen des Mannes kennen wir nicht. Und deshalb, es könnte auch unsere Frage sein. Damit wir nun die Antwort von Jesus auch wirklich verstehen, muss ich natürlich auch diesen Zusammenhang lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, 17 bis 27. Jesus macht sich auf den Weg. Und da kam ein Mann dahergelaufen. Er fiel ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus antwortete: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer dem einen, Gott. Du kennst doch die Gebote, und die wurden jetzt eben auch wieder aufgezählt. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, stehlen, keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden um etwas bringen, was ihm zusteht. Du sollst Vater und Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte: Lehrer, das habe ich alles von meiner Jugend an befolgt. Anders als das hier Andreas vorhin zugegeben hat. Da sah Jesus ihn an, gewann ihn lieb und sagte: Eins fehlt dir noch, geh los und verkaufe alles, was du hast. Und das Geld gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir. Der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. So, jetzt Szenenwechsel. Der Mann war weg. Er hat die Antwort bekommen. Jetzt sind aber noch die Jünger da. Die Jünger sahen das, beobachteten das und sagten: Wie schwer ist es doch für Menschen, die so viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal: Ja, Kinder, wie schwer ist es doch, in Gottes Reich hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich hineinkommt. Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott nicht. So, das war nun die Antwort auf die eine Frage, die diesen Mann und, sage mal, auch viele Menschen heute beschäftigt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist schon eine Weile her, ein paar Jahre, da sah ich im Fernsehen Kinder von Unternehmensgründern in einer Talkrunde sitzen. Kinder von Vielmann, Balsen, Dr. Oetker, Eugen, Block, Neckermann und so weiter und so weiter. Die sitzen hier nicht. Und da fragte der Journalist ein Kind eines Unternehmers: Was machen Sie eigentlich beruflich? Der junge Mann grinste und sagte: Von Beruf aus bin ich Erbe. Aha, sagt der Journalist, und was haben Sie studiert? Da gab es keine Antwort. Mir ist diese Talkrunde eingefallen, als ich mich mit diesem Text befasst habe. Ich gestehe ein, ich habe jahrzehntelang diesen Dialog falsch eingeordnet und verstanden. Denn wie ist die Antwort von Jesus auf die Frage nach dem ewigen Leben zu verstehen? Dazu müsse die Frage anders lauten. Es darf nicht heißen, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erarbeiten? Nein, diese Frage müsste lauten, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und die Antwort lautet, nichts. Nichts. Entweder wirst du als Kind in eine solche Dynastie hineingeboren und damit bist du Erbe, oder du bist es nicht und dann erbst du auch nichts. Wenn du keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu einer dieser reichen Dynastien hast, dann hast du halt Pech. Du kannst noch so einen guten Eindruck hinterlassen. Du kannst studieren, du kannst noch so fleißig sein, du kannst dich noch so einbringen, noch so viele gute Ideen haben. Wenn du nicht mit Herrn Block, Herrn Fielmann oder sagen wir hier mit Herrn Loh verwandt bist, dann erbst du nichts, dann hast du Pech. Warum antwortet Jesus nicht so eindeutig auf diese Frage? Warum bringt er das eigentlich nicht auf den Punkt? Ganz einfach. Es heißt da in diesem Dialog, er spricht mit ihm, und dann heißt es, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ein faszinierender Satz für mich. Wenn Jesus dich ansieht, dann gewinnt er dich lieb. Und dann sieht er tief hinein, was du denkst und was der Grund ist, warum du überhaupt zu Jesus kommst. Er fällt sogar noch vor ihm nieder. Jesus gewinnt ihn lieb. Und er hat verstanden, dieser Mann kommt mit dieser Frage und meint es ernst. Und das ist eine grundlegende Frage, die ja auch viele andere, vielleicht auch uns beschäftigt. Und deshalb will Jesus nicht oberflächlich und nicht so banal darauf antworten, ihn einfach nur abspeisen. Jesus geht hier in drei Schritten vor. Sein Ziel, ihn von den Gedanken abzubringen, etwas tun zu müssen. Söhne und Töchter sind Erben, basta. Leute, nehmt das mit, wenn ihr alles andere in dieser Predigt vergesst. Söhne und Töchter sind Erben. Übrigens, nach orientalischem Verständnis ist Sohnschaft und Kindschaft nicht auf eine rein biologische Abstammung begrenzt. Das sollten wir wissen. In der Bibel lesen wir mehrfach von den Söhnen der Propheten, obwohl es alles nur Schüler waren. Die waren nicht biologisch eine Abstammung von den Propheten. Und in gewisser Weise sind die Jünger von Jesus ja auch Söhne und Töchter. Und in der Vergangenheit war es ja auch in unseren Gemeinden auch noch üblich, dass wir uns untereinander als Schwestern und Brüder angesprochen haben. Eben, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus miteinander verbunden sind und wir sind Erben durch den Glauben. Nun der Reihe nach. Der erste Gedankengang von Jesus. Jesus versucht, den Mann von seinen Gedanken wegzubringen und ihn auf Gott hinzulenken. Guter Lehrer, so wird Jesus angesprochen. Und Jesus sagt, Moment, wieso nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und ich frage euch mal hier so in der Runde, woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Gott hört? Woran denken eure Nachbarn, eure Freunde, eure Familienangehörigen, wenn sie das Wort Gott hören? Was ist denn ihre erste Reaktion? Für viele Menschen ist Gott so ein harmloser Opa, der nicht mehr viel mitkriegt, was jetzt gerade in dieser Welt passiert. Ja, ein Bild von Gott, daran denkt man vielleicht. Oder so ein Daumen drauf Gott, der einem Angst einjagt, einen einschüchtert, schikaniert. Viele denken dabei auch an den Polizisten, der ständig kontrolliert und stoppt und guckt. Macht auch alles richtig? Hält er auch die Gebote, die wir eben gehört haben? Aber so steht das doch gar nicht in der Bibel, liebe Leute. Was steht denn da in der Bibel? Ja, wir haben es gerade auch am Eingang in dem Lied gehört, Gott ist heilig. Ja, er ist heilig, aber kein Polizist. Gott ist unser Vater, das steht drin. Also in Beziehung zu ihm. Dann Gott ist barmherzig, gnädig und geduldig, oh, voller Liebe. Ein Apostel, ein Jünger von Jesu hat einmal gesagt, Gott ist Liebe. Und Martin Luther hat das dann in ein Bild gepackt und hat gesagt, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Das sind die biblischen Bilder. Daran denkt die Bibel, wenn sie von Gott spricht. Und hier sagt Jesus, niemand ist gut außer einer, Gott. Fällt uns das zuerst ein, wenn wir an Gott denken? Dass er gut ist, dass er voller Liebe ist. Und wenn das Wort Gott fällt, dann müsste es doch einem warm werden ums Herz. Backofen voller Liebe. Komisch, dass im apostolischen Glaubensbekenntnis steht, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Warum steht da eigentlich nicht, ich glaube an Gott, den Barmherzigen? Es ist eine Kuriosität der Religionsgeschichte, dass im Islam der Haupttitel, dass Gott, der Haupttitel von Gott Barmherziger ist. Ist Allah, der Gott des Islams, wirklich der Barmherzige? Ist er uns da nicht eher als der strenge, gnadenlose Gott bekannt? Und dagegen wir aus dem jüdisch-christlichen Glauben, wir sagen zuerst, er ist der Allmächtige. Warum nennen wir ihn nicht zuerst den Barmherzigen? Denn das ist er doch durch und durch. Gott ist der Barmherzige. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gab es mal eine Jahreslosung, ich glaube, das war im vergangenen Jahr. Von einem christlichen Kindergarten wurde Folgendes erzählt. Es war eine Nonne, die den Kindern versucht hat zu erklären, dass Gott voller Liebe ist. Und dann hat sie die Kindern gefragt, wisst ihr eigentlich, warum jeder von euch einen Bauchnabel hat? Als Gott die Menschen geschaffen hat, dann hat er die Menschen nacheinander oder nebeneinander aufgestellt und dann hat er sie an die antreten lassen, hat gesagt, dich hat Gott lieb und dich hat Gott lieb und dich hat Gott lieb. Denkt doch demnächst beim Duschen daran, wenn ihr euren Bauchnabel seht. Gott hat euch lieb. Und das ist übrigens auch die Grundlage unserer Gottesbeziehung. Das sollten wir nicht vergessen. Gott hat uns lieb und das trägt durch ein ganzes Leben. Egal wie unsere Geschichte ist oder war. Weil wir seine Kinder sind, kann er gar nicht anders als uns lieben. Ob das dieser Mann verstanden hat, der zu ihm kam, sich ihm in den Weg stellte, vor ihm kniete und sagte, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Ob er das verstanden hat? Ob ich das verstanden habe? Komme ich zum zweiten Gedanken, mit dem Jesus diesen Mann vom Gegenteil überzeugen will. Er sagt im Vers 19, du kennst doch die Gebote. Deshalb hat hier Andreas auch diese Gebote eingangs eingeblendet und vorgelesen. Du bist doch gut erzogen. Und dann antwortet er, ja, ich würde schon sagen, ganz schön dreist, mutig. Weißt du, die Gebote habe ich seit meiner Jugend befolgt. Ich bin nicht Jesus, aber mal ehrlich, kann man das glauben? Kann das überhaupt ein Mensch schaffen, die ganzen Gebote von A bis Z zu halten, von Jugend auf, immer? Sich nie daneben benehmen, keine Fehler machen? Was will denn eigentlich Jesus mit dieser Frage bezwecken? Er will deutlich machen, dass wir im Grunde genommen auf dem Holzweg sind. Das ewige Leben werden wir nicht dadurch bekommen, nur einfach, weil wir die Gebote halten. Keiner von uns kann vor Gott treten und sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin moralisch einwandfrei. Der liebe Gott wird mich schon nehmen. Nein, so geht das nicht. Und so bekommen wir auch nicht das ewige Leben. Und dann treibt es ja Jesus noch auf die Spitze und macht aus dem Perfektionisten einen Superperfektionisten. Damit will er ihn vom Gegenteil überzeugen und sagt, okay, wenn du behauptest, du hast alle Gebote gehalten, dann geh jetzt los und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann folge mir nach. Was will denn Jesus jetzt damit noch sagen? Das geht so nicht. Du kannst ja nicht alles verkaufen. Das ist der falsche Ansatz. Das ewige Leben können wir nicht kaufen. Das geht nicht zu kaufen. Leben, ewiges Leben kriegt man geschenkt. Das erben wir. Wir sind Erben. Und ich gestehe ein, ich habe diesen Satz lange falsch verstanden und eingeordnet. Ich habe ihn ähnlich verstanden wie dieser Mann, der dann traurig davongegangen ist, weil jetzt von ihm gefordert wurde, alles zu verkaufen. Ja, stimmt schon, wir sollen nicht an unserem Besitz hängen, keine Frage. Und die Bibel sagt auch ganz eindeutig, wie wir mit unserem Besitz und unserem Geld umgehen sollen. Das lesen wir schon im Alten Testament bei einem Propheten Maleachi. Da nennt er eine Größenordnung, den Zehnten unseres Einkommens, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in meinen Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Das ist schon eine Ordnung, keine Frage. Und dann setzt Jesus dieses Modell auch nicht außer Kraft. Also das heißt, bei ihm gehört Glaube und der Umgang mit dem Besitz unbedingt zusammen. Und das ist ja bis heute auch ein biblisches Prinzip für den persönlichen Umgang mit Geld und Besitz. Einfach den Zehnten Gott geben. Fertig. Aber alles verkaufen? Alles den Armen geben? Meint Jesus das im Ernst? Das kann ja auch schief gehen. Denken wir an die ersten Christen in Jerusalem. Die haben das ja wörtlich genommen. Die haben alles verkauft, ihre Häuser, Äcker und so weiter und gaben es den Armen. Jawohl, sie haben das wörtlich genommen. Und dann lebten sie in so einer Art Gütergemeinschaft und genau darin sind sie doch gescheitert. Später mussten dann die Gemeinden in den asiatischen Raum ihre Kollekten zusammenlegen und die Verarmten in Jerusalem unterstützen, eine Sozialkasse. Nein, wir sollen mit unserem Besitz verantwortlich umgehen, keine Frage. Davon erzählt Jesus übrigens in einem anderen Gleichnis. Und unser Verhalten gegenüber dem Besitz und dem Geld ist geradezu ein Gradmesser auch für unser geistliches Leben. Kein Christ wird im Glauben vorankommen, wenn er nicht lernt, mit dem Geld verantwortungsbewusst umzugehen. Der Evangelist Billy Graham hat das einmal so formuliert: Unser Konto ist ein theologisches Dokument. Und das zeigt, wen wir tatsächlich verehren. Es ist eine Frage des Umgangs. Und dann der letzte Satz, der ist entscheidend. Dann folge mir nach. Komm und folge mir nach. Das ist die letzte Antwort von Jesus auf die Frage nach dem ewigen Leben. Nein, nicht alles verkaufen, sondern Jesus nachfolgen. Das ist doch ein großer Unterschied, oder? Und dann kommt dieses irreale Bild, wie wir immer wieder auch überlegen, was ist damit gemeint? Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Auch da höre ich Ausleger, die sagen, damit ist kein richtiges Nadelöhr gemeint. Das ist so ein kleines Türchen im großen Stadttor. Und wenn sich dann ein Kamel wirklich Mühe gibt, dann kommt es auch durch dieses kleine Türchen. Weißt du, wir sind alles Kamele. Wir können uns noch so viel Mühe geben. Wir kommen nicht durch dieses Nadelöhr. Das geht nicht. Wir kommen nicht in das Reich Gottes, indem wir uns klein machen, indem wir uns krumm machen, indem wir uns anstrengen und Opfer bringen. Das Reich Gottes bekommst du geschenkt. Wir erben das. Wenn wir das wörtlich nehmen, was Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und nun sind die Jünger total verunsichert. Der Mann war ja schon längst weg. Jesus war ja dann im Gespräch mit den Jüngern, Vers 23. Sie waren schockiert und sie denken immer noch, es muss doch irgendwie möglich sein, irgendwas zu tun, was zu leisten. Nein, das Reich Gottes, das erben wir. Hat ein Rabbi beim Allerhöchsten sich beschwert, weil sein Sohn sich taufen ließ? Er hat gesagt, lieber Gott, das geht jetzt gar nicht. Mein Sohn ist Christ geworden. Was soll ich machen? Da sagt der Allerhöchste, mach es genau wie ich. Wie hast du denn das gemacht? Fragt der Rabbi. Gott sagt, ich habe ein neues Testament gemacht. Versteht ihr? Gott hat ein neues Testament gemacht, damit wir, Nichtjuden, Heiden, Ungläubige, alle, die wir hier sind, das Reich Gottes erben. Gott nimmt uns mit in seine Familie, einfach weil er uns liebt. Und da müssen wir nichts dafür tun. Johannes 3, 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben werden. Schaut doch mal euren Nachbarn rechts und links, zwickt ihm ins Bein und seht ihn an, das sind alles Erben. Ihr seid Erben, ihr seid Söhne und Töchter und kommt nachher zum Abendmahl an den Tisch des Herrn. Wir machen uns das bewusst, wir gehören dazu, ohne dass wir etwas tun konnten. Es ist unglaublich, wir müssen nichts tun und wir können auch nichts tun. Und darum lasst uns das mal von der anderen Seite betrachten. Weil wir Söhne und Töchter sind, deswegen wissen wir, dass Gott gut ist, dass er unser Vater ist, dass er heilig ist. Weil wir Söhne und Töchter sind, wollen wir nach seinen Geboten leben, auch wenn es uns nicht gelingt. Aber wir sind seine Söhne und Töchter, darum. Weil wir seine Söhne und Töchter sind, geben wir auch etwas von unserem Reichtum und Besitz ab, und zwar großzügig, gerne und dankbar, weil wir es mit einem großen, großzügigen Gott zu tun haben. Wer von euch hat Kinder? Und eure Kinder, im Normalfall helfen sie ja gern, ne? Mit. Ob im Garten, im Haushalt oder sonst wo. Aber die Eltern kämen doch nicht auf den Gedanken zu sagen, mein liebes Kind, weil du mir jetzt den Rasen gemäht hast oder die Spülmaschine eingeräumt hast, deshalb bist du mein Kind. Nein, umgedreht. Weil es unser Kind ist, gehört auch unserem Kind alles, was mir gehört. Und das schließt auch Verpflichtungen und Aufgaben mit ein. Es ist unser Kind und deshalb auch unser Erbe. Aus einer ganz anderen Perspektive können wir deshalb Gott dienen und machen das in großzügiger Weise. Und das gibt einem Kind Sicherheit und Geborgenheit, wenn man weiß, ich bin ein Erbe. Es gehört auch mir, weil es meinen Eltern gehört. Und daraus entsteht ein lebendiger Glaube, eine lebendige Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Also, wie kommt man nun in das Reich Gottes? Wir haben ja dafür ein Ritual, wo das alte Leben beerdigt wird und ein neues Leben anfängt. Und das ist die Taufe. Ihr habt ja hier hinten auch das Taufbecken. Und da machen wir uns das ja immer wieder bewusst, wenn wir Taufe haben. Ich sage das immer wieder, hey, ihr Täuflinge, das ist eure Beerdigung. Ihr legt euer altes Leben in das Wasserbad. Und dann steht ihr auf, neugeboren, symbolisch natürlich. Und dann hört ihr, wie einer euch das zuspricht, du bist Gottes Kind, du bist Gottes Sohn oder Gottes Tochter, du bist sein Erbe. Freut euch darüber, dass ihr Gottes Kinder seid und Miterben Christi. Allein das ist Grund zum Feiern. Und das Reich Gottes, was wir erben, das ist doch schon da. Das ist mitten unter uns. So wurden wir heute Morgen hier im Gottesdienst begrüßt. Christus ist in unserer Mitte, lebendig und gegenwärtig. Und wenn wir Abendmahl feiern, erleben wir das. Ja, er ist in unserer Mitte. Und wer das glaubt, der wird gerettet. Amen.